Gut, ja, ich bin Fabien Jobard. Ich komme ursprünglich aus Frankreich. Ich bin zurzeit in Berlin und zwar als Forschungsprofessor so ungefähr am Centre Marc Bloch. Das ist ein deutsch-französisches Zentrum für Sozialwissenschaften und ich beschäftige mich seit ein paar Jahren. Ich habe festgestellt, der erste Artikel, den ich in Bürgerrecht und Polizei veröffentlicht habe, war 1999 schon veröffentlicht. Dann seit ein paar Jahren eben beschäftige ich mich mit Polizeiforschung und Strafjustiz. Und ich freue mich sehr, mit euch heute Abend anlässlich der Veröffentlichung oder im guten Deutsch des Releases der 112. Ausgabe des CILIP ein paar Wörter zu der Situation in Frankreich mitzuteilen. Und zwar in der immer sehr angespannten Zeit zwischen zwei Wahlgängen der Präsidentenwahl. Sicherheitsthemen schweben wie ein Gespenst über dem gesellschaftlichen Leben in Frankreich, wie die letzten Tage es leider noch gezeigt, jedoch nicht ganz bewiesen haben. Marine Le Pen hat es genau 15 Jahre nach ihrem Vater es geschafft, sich in die Stichwahl mit einer Unterstützung von 7 Millionen Stimmen einzuladen. Ich insistiere darauf, die Wahlkommentaren und die Wahlanalysen beruhen sowohl in Frankreich als auch in Deutschland in der größten Mehrheit auf relativen Ziffern, das heißt auf Wahlbeteiligung zurückgeführten prozentualen Ergebnissen. Und auf den könnte man sagen, Marine Le Pen hat die 15 Jahre alten Ergebnisse ihres Vaters Jean-Marie um 4% verbessert, also von circa 17% auf circa 21%. In der Hinsicht war aber der Erfolg Jean-Marie Le Pen 2002 ein relativer Erfolg. Aufgrund der damaligen Nichtbeteiligung von fast 30% der angemeldeten Wählerschaft erreichte Jean-Marie Le Pen 17% der Stimmabgabe, was aber in einem Ergebnis von nicht mal 5 Millionen Stimmen bestand. Demgegenüber ist die Qualifikation Marine Le Pen in die Stichwahl mit 7 Millionen Stimmen ein absoluter Erfolg. So schaffen sicherheitsbezogen bzw. angsterzeugenden Themen wie Terrorismus, ich zitiere Marine Le Pen neulich, wäre ich an der Macht gewesen, hätte es weder Mohamed Merah noch die Anschläge von Paris und Saint-Denis 2015 gegeben, wie in 2002 oder 2007 mit Nicolas Sarkozy, der die FN-Wählerschaft einsaugte, einen millionenfachen Zugang in die Stichwahl. Die Gesellschaft wird aber nicht nur von der Politik geprägt, sondern auch von gewissen Ereignissen wie die Erschießung von einem jungen Polizeibeamten auf den Champs-Élysées in Paris am Donnerstag vor dem Wahlsonntag. Mit diesem Geschehen drohte Terrorismus wieder seinen Platz auf den ersten Seiten und Schlagzeilen der Presse zu erlangen, so wie der sogenannte Papy Voice ein paar Tage vor dem ersten Wahlgang 2002. Die von innere sicherheitsbezogenen Themen schon massiv geprägte Wahlkampagne von 2002 wurde in den letzten Tagen vor dem ersten Wahlgang von einem bestimmten Geschehen, eigentlich von einer bestimmten Lokalnachricht, tief geprägt. In der Nacht von dem Donnerstag zu dem Freitag, 18. April 2002, wurde der gewisse Rentner Herr Voice von Jugendlichen überfahren, die ihn nicht nur zusammenprügelten, aber auch sein Haus ins Feuer setzten. Die Nachricht über den sogenannten Papy Voice, Opa Voice, wurde sofort von dem konservativen Vizebürgermeister der betroffenen Stadt Orléans, das ist eine 100.000 lokale Hauptstadt südlich von Paris, 100 Kilometer südlich von Paris, verbreitet, sodass den Freitag und den Samstag der vor seinem abgebrannten Häuschen in seinem Hausmantel erscheinende, geschwollene und weinende Papy Voice die Schlagzeilen der privaten und öffentlichen TV-Nachrichten machte. Man hat damals gerechnet, dass Kriminalität und Unsicherheit in 54 unterschiedlichen TV-Berichten des Hauptkanals TF1, der in den Händen des Großbauunternehmers Herr Bouygues, der Patenonkel eines der Kinder von Nicolas Sarkozy ist. Also 54 unterschiedliche TV-Berichte über Kriminalität und Unsicherheit vom 1. April bis zum 21. April thematisiert wurden. Und in 95% der Fälle in einer negativen Art. Auf dem Nachrichten-TV-Sender LCI, Tochterunternehmen von TF1, wurde der Papivoise 19 Mal am Tag gestrahlt. Erklärt ein ähnliches politisch-mediale Getümmel um Terrorismus, Gefahr, Unsicherheit und Kriminalität den erschreckenden Wahlerfolg von Marine Le Pen im ersten Wahlgang 2017, also vor ein paar Tagen. Nicht ganz. Obwohl ich im Besitz von keiner abgemessenen und geprüften Quelle darüber bin, scheint die Schießerei von dem Polizeibeamten auf den Champs-Élysées kaum Einfluss auf die Wählerschaft gehabt zu haben. Zeichen, ich spreche hier nicht von Beweisen, Zeichen davon sind die eiserne Kontinuität von den Wahlprognosen der verschiedenen Meinungsforschungsinstitute zu den tatsächlichen Ergebnissen hinein und die stabile Zuordnung der angegebenen entscheidenden Themen durch die Wähler. In einer Befragung am Tag der Wahl wurde den Wählern die Frage gestellt, was war unter den folgenden Themen, die ihre Wahl geprägt haben: die Situation auf dem Arbeitsmarkt, beziehungsweise die Arbeitslosigkeit erreicht mit Abstand den ersten Platz. Erwies sich als entscheidend für 44% der Wähler. Terrorismusbekämpfung steht zwar nicht so weit hinten und erreicht schon den zweiten Platz mit 24% der Antworten. La sécurité des personnes et des biens, also die öffentliche Sicherheit, erwies sich nur für 20% der Wähler entscheidend und erreicht damit den 11. Rang. Nach Migration, Einkaufskraft, Bildung, Europa, Steuerpolitik, Armutsbekämpfung, die moralischen Standards des politischen Berufes, Gesundheitswesen. Und Marine Le Pen scheint selber den Themen Terrorismus und öffentliche Sicherheit keinen so großen Raum gelassen zu haben wie ihr Vater 15 Jahre zuvor. Die Behauptung, wonach sie hätte es geschafft, wäre sie an der Macht gewesen, die erwähnten Anschläge zu vermeiden, wurde erst nach der Erschießung des Polizisten in die mediale Runde geschmissen. Und ihre Wahlkampagne beruht eher auf Nationalismus, Patriotismus und Souveränität. Und das wird umso mehr der Fall sein jetzt im Einzelkampf gegen Emmanuel Macron. Aufgrund der wechselnden sozialen Zugehörigkeit ihrer Wählerschaft, auf die ich hier nicht weiter zurückkomme, bewirbt Marine Le Pen eher Themen wie Armutsbekämpfung, Arbeitslosigkeit und selbstverständlich auch Migration. Interessant ist darüber auch zu merken, wie sie bestimmte Themen mit der Linke teilt oder zu teilen versucht. Was natürlich zur Folge hat, dass der linke Kandidat Jean-Luc Mélenchon, von dem ihr vielleicht gesprochen hören habt, es sich weigert, öffentlich gegen Le Pen zu werben. Sarah Wagenknecht hat heute früh am Morgenmagazin ihr Verständnis dafür gezeigt. Und es zeigt, wie stark sie sich jedoch von der Linke abgrenzt, indem Ausländer zugleich als Ursprung sowie als Lösung aller sozialen Probleme gesehen werden. Jedenfalls ist diese entscheidende Wahl 2017 trotz allem erscheint weniger von Sicherheit, Kriminalität oder auch Terror geprägt worden als die Wahl 2002, als Jean-Marie Le Pen einen Zugang in die Stichwahl schaffte, und als die Wahl 2007, als Nicolas Sarkozy einen großen Teil der Front National Wählerschaft zurückholte, wie er sagt, und zu diesem Zweck auch erheblich mit sicherheitsbezogenen Themen warb. Damit knüpfe ich diese schnelle Wahlanalyse des ersten Wahlgangs 2017 mit dem heutigen Thema, Terrorismusbekämpfung und Ausnahmezustand in Frankreich. In der Nacht des 14. November 2015, ein paar Stunden nach den letzten Schüssen des schlimmsten Massakers der Pariser Geschichte seit der Pariser Kommune, verkündete Per Erlass der damalige Staatspräsident François Hollande den Notstand. Dieses Dekret wurde durch das Gesetz 2015-01 verlängert, das zugleich wesentliche Teile des ursprünglichen Gesetzes von 1955 änderte bzw. stornierte. Weitere Notstandsgesetze wurden dann unter wachsender, jedoch wirkungsloser Opposition verabschiedet. Im Februar 2016, im Mai 2016, im Juli 2016 und letztendlich im Dezember 2016. Frankreich steht daher bis zum 15. Juli 2017 unter Notstand. Worin besteht der aktuelle Notstand? Was ist die Bedeutung des aktuellen Notstandes? Was sind seine politischen Folgen? Obwohl die französische Verfassung mit dem Artikel 16, Handlungsvollmachten des Präsidenten, oder mit dem Artikel 36, Belagerungszustand, schon zwei außerordentliche Machtausübungen vorsieht, entsteht der Notstand aus einem ordentlichen Gesetz. Notstand wurde 1955 als Konjunkturgesetz, als unmittelbar anwendbares Kampfmittel gegen die algerischen Rebellen verstanden, wurde aber seit dem Ende des algerischen Befreiungskrieges nicht weniger als fünfmal angewandt. Merkmal dieses Handlungsinstrumentariums ist, dass das Gesetz bis auf zweimal nur auf Überseegebieten durchgesetzt wurde. 1955 in den algerischen Gebieten, 1985 in Neukaledonien, 1986 in Wallis und Futuna und 1987 in Polynesien, jedes Mal zur Bewältigung von rebellischen Unabhängigkeitsbewegungen gebraucht. Wichtig dabei zu merken ist, dass Notstand mal zur Aussetzung der Staatsgewalt wie in Algerien in 1955 eindeutig beiträgt, mal aber zur Staatsgewaltorgie nicht nötig sein scheint. Wie schon erwähnt, wurde der Notstand 1955 als Gesetz verkündet, das gegen die Aufstände und letztendlich den Befreiungskrieg in den algerischen Gebieten Frankreichs der linksorientierten Regierung helfen sollte. Weit davon, die französische Herrschaft auf den Gebieten gewährleistet zu haben, ergab sich dieses Gesetz zum Notstand als entscheidender Trittbrett einer kriegerischen Eskalation, die schon im Sommer 1955 eine Offensive der französischen Armee veranließ und den unmittelbaren Tod von mindestens 7.500 Algeriern verursachte. In Neukaledonien dagegen geschah die tödlichste Polizeiintervention der letzten Jahrzehnten in Frankreich mit 19 Toten, eigentlich zwei Jahre nach der Aussetzung des damaligen sechsmonatigen Notstandes, 85. Notstand kann also Bedingung der schlimmsten Ausübung der Staatsgewalt werden. Diese Bedingung erscheint aber nicht immer notwendig. Das Massaker von Dutzenden nordafrikanischen Arbeitern in der Nacht vom 17. Oktober 1961 in der Mitte von Paris fand auch unabhängig von jeglicher außerordentlichen Gesetzgebung und war damals zu der unwahrscheinlichen Macht des Polizeipräsidenten von Paris, also des Präfekt von Paris, Maurice Papon, der später in den 80er Jahren wegen Beihilfe zu der Judenvernichtung 1942-44 verurteilt wurde, zurückzuführen. Was umgekehrt auch unbedingt gemerkt werden muss, ist, dass Notstand auch ins Leere laufen kann. November 2005 wurde der Notstand von Premierminister Dominique de Villepin zur Bewältigung der laufenden städtischen Aufstände verhängt, der aber von keiner einzelnen Polizeibehörde durchgesetzt wurde. 1955 war Notstand der erste Schritt zu einer tödlichen Tragödie. 2005 war er dagegen nichts anderes als eine Farce um die Marx'sche Dichotomisierung zu übernehmen. Also auf einer staatstheoretischen Ebene ist es wichtig, sich von dem Fetischismus des Gesetzes oder von dem Fetischismus des Gesetzes zu befreien. Notstand gleicht nicht Notstand. Ausnahmezustand gleicht nicht unbedingt und sofort Barbarei, wie die Gegenüberstellung der Situation in der Türkei und der Situation in Frankreich es eindeutig zeigt. Wenn wir auf der Ebene der Theorie des Staates bleiben möchten, sollen wir an die Lehre von Carnschmidt zurückrufen und an seinen berühmten Spruch, auf dem ein Agamben unter Giorgio Agamben unter anderem seinen weltweiten Erfolg aufgebaut hat. Ich zitiere: Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Ist der französische Staat bzw. ist die Exekutive durch die letzteren Notstandsgesetzgebungen souverän? Die Notstandsgesetzgebung der Jahre 2015 und 2016 zeichnen sich durch etwa wandernde Vorschriften im Hintergrund dessen eine breite Erweiterung der Zielpersonen steht. Wie gesagt, hat die neue Gesetzgebung das ursprüngliche Gesetz von 1955 erheblich geändert bzw. erweitert. Das Hauptmerkmal des 2015 Änderungsgesetzes besteht tatsächlich in der wahrlich niedrigen Eingriffsschwelle zugunsten der staatlichen Behörde. Obwohl die Zielpersonen der möglichen staatlichen Handlung 1955 noch, ich zitiere, Person, deren Tätigkeit für die Sicherheit und die öffentliche Ordnung gefährlich waren, sind sie 2015 alle, deren Verhalten die Sicherheit und öffentliche Ordnung bedroht. Angesichts der breiten Definition der Sicherheit und öffentlichen Ordnung, der Unbestimmtheit des Begriffes Verhalten und des Begriffes bedroht und der eindeutigen Definitionsmacht der Behörde im Bereich der Beurteilung darüber, was ein Verhalten ist, überlässt die heutige Gesetzgebung dem Staat ein breites Handlungsfeld. Als Gegengewicht davon immerhin setzt diese Gesetzgebung jegliche Kompetenzen der Militärgerichte und jene Form der Einschränkung der Pressefreiheit aus, was ein wesentlicher Unterschied zu der Situation in der Türkei abzeichnet und zur Zeit des Algerienkriegs. Heute immer noch, können die Präfekten, also ungefähr die Polizeipräsidenten, mittels Platzverweise und Sperrstunden die Bewegungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit einschränken, Artikel 5 des Gesetzes. Und Wohnungen ohne richterliche Beschluss und Rechtfertigungsgrund nachts und tagsüber durchsuchen, Artikel 11. Der Innenminister kann Personen für eine bestimmte Dauer, nicht länger als 12 Stunden am Tag, unter Hausarrest stellen, Artikel 6, und sich dann bis dreimal am Tag bei der nächsten Gendarmerie oder Polizeistelle melden. Ein etwa erratisches Gesicht zeigt aber die Gesetzgebung, indem das dritte Gesetz, also das Gesetz vom Mai 2016 zum Beispiel, die Wohndurchsuchung ablehnte, da laut dem damaligen Innenminister Cazeneuve, heute Premierminister, die bis damals geführten Durchsuchungen, ich zitiere, alle erwarteten Ergebnisse gegeben hätten. Diese Maßnahmen wurden aber in das vierte Gesetz wieder eingeführt, das in der dem Nizza-Anschlag folgenden Panik verabschiedet wurde. Dieses vierte Gesetz, also Ende Juli 2016, erweiterte auch die schon sehr breiten üblichen Befugnisse der Polizeibehörde, führte eine bis vierstündige richterlose Polizeigewahrsam gegen Personen, deren Wohnung gerade durchsucht ist, ein, gab den Präfekten erweiterte Kompetenzen ab, um Gebets- und Kunststätten zu schließen, aber auch um Demonstrationen nicht zu ermöglichen und letztendlich erweiterte die Kompetenzen und die Ausrüstung der Zivilreserve der Polizeikräfte. Erratisch bzw. fraglich Ist aber grundsätzlich der Gegensatz zwischen dem Wesen von jeglicher Notstandsgesetzgebung, gegen eine unmittelbar stehende Gefahr kämpfen zu können, und die außerordentliche Dauer der sukzessiven Notstandsgesetze, insgesamt 21 vorgesehene ununterbrochene Monate. Obwohl in dem Notstandsgesetz 2015 ausdrücklich erwähnt, erwies sich die Gerichtsbarkeit als Kontrollinstanz der Exekutive als besonders schwach, sodass die Exekutive zwar nicht ganz freie Hände bekam, aber einen wesentlich breiten Entscheidungsraum begünstigte. Diese ungleiche Gewaltenteilung lässt sich auf die entscheidende Bedeutung der Verwaltungsjustiz zurückführen, die sie ausdrücklich von den 2015er und 2016er Gesetzen bekam. Verwaltungsgerichte sind keine ordentliche Gerichtsbarkeit, und ihre Rolle beschränkt sich daran, die bloße Verhältnismäßigkeit zwischen den angeordneten Maßnahmen einerseits und den Zielen des Gesetzes andererseits zu prüfen. Wie schon aber erwähnt, sind eben diese Ziele besonders weich definiert. Sobald eine staatliche Behörde in der Lage ist, nicht ganz widersinnig zu behaupten, eine bestimmte Person bedroht die öffentliche Ordnung, sei es durch Drogenschmuggel, Waffenbesitz oder mögliche Teilnahme an einer unerlaubten Demonstration oder vermummte Gewaltbereitschaft in Protestkundgebungen, darf sie notstandsgemäß eingreifen. Gerichtsverwertbar erwies sich die größte Mehrheit der Anordnungen. Darüber hinaus erschwerte die Verwaltungsjustiz jeglichen Anspruch auf Entschädigung, indem sie dafür den Beweis einer schweren Fahrlässigkeit der Behörde verlangte. Tausende von Maßnahmen wurden dann angeordnet, ohne dass sie einer richtigen richterlichen Prüfung unterwerfen werden konnten. Immerhin haben die höheren Gerichte trotz ihrer gemeinsamen kleinmütigen Stellung dem Staat nicht ganz freie Hand gegeben. Der ungefähr Verfassungsgericht, also der wird Verfassungsrat in Frankreich genannt, so ein Gericht ist es bis 2008 nicht so ganz gewesen, also der Verfassungsrat, das Verfassungsgericht, entschied Februar 2016, aufgrund der Anrufung von einem betroffenen Bürger, dass Hausarrestmaßnahmen verfassungskonform sind, da die Bürger sich nicht länger als 12 Stunden aufhalten müssen. Die Bewegungsfreiheit sei damit zwar eingeschränkt, aber nicht aufgehoben. Diese zwar schlichte Entscheidung meinte im Klartext, dass jede Form von vorbeugender Einsperrung von Gefährdern verfassungswidrig wäre. Und das in einem Kontext, wo die Mehrheit der Parteivorsitzender der bürgerlichen Rechte, Fillon, Sarkozy, auch sogar Juppé, damals, dafür ausdrücklich plädieren, also für eine präventive oder vorbeugende Einsperre der sogenannten Gefährder, wie sie hier in Deutschland genannt werden. Und zu einer Zeit, wo der Stab des Innenministers, wer war der zu der Zeit, des Innenministers Bernard Cazeneuve, an Einsperrungspläne arbeitete. In allen diesen Aspekten unterscheidet sich die jetzige Notstandsgesetzgebung Frankreichs von der des Algerischen Krieges und von der heutigen türkischen Regierung, was das Leben von tausenden Betroffenen nicht vereinfacht, aber das Regime im Rahmen der demokratischen Grundordnung einhält. Immerhin gehen in diesem Bereich außerordentliche und gewöhnliche Gesetzgebungen Hand in Hand. Ich habe schon von der Panik der Regierung gesprochen, die in der Nacht des 14. Juli, also ein paar Tagen nach dem Todes-LKW in Nizza, zu einem weiteren Notstandsgesetz führte. Und das, obwohl der damalige Präsident François Hollande am Vormittag des 14. Juli von der Notwendigkeit sprach, den Notstand aufzuheben. Noch bedeutender ist der Ausdruck des damaligen Justizministers Jean-Jacques Urvoas, der Ende Juni, nur ein paar Tage nach der im Zusammenhang mit dem IS stehenden Erwürgung von zwei Polizeibeamten in ihrem gemeinsamen Wohnhaus, dieser Justizminister Jean-Jacques Urvoas hielt eine Verlängerung des Notstandes für unnötig, da die notwendigen Terrorismusbekämpfungsmittel mittlerweile alle, ich zitiere, vorhanden seien. Die Bemerkung des Ministers ist zutreffend. Er verwies auf das üppige rechtliche Antiterrorinstrumentarium, das in Frankreich seit 1986 geschaffen und das im Juni 2016, also während des Ausnahmezustands, mit einem neueren Gesetz erheblich erweitert wurde. Urvoas verwies in seiner Erklärung im Juli 2016 ausdrücklich auf das einen Monat zuvor verkündete Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus und der organisierten Kriminalität, das in Teilen die Befugnisse aus den sukzessiven Notstandsgesetzen in das normale Recht überführte. In der Tat erfüllt die Antiterrorgesetzgebung uralte Ausrüstungsforderungen von Polizeibeamten und erweitert damit die praktische Macht der Polizeibehörden gegenüber einer immer schwächeren Zivilgesellschaft. Letztendlich muss die Auswirkung des Bekämpfungsrechts, also des Antiterrorrechts, nicht nur an der direkten Nutzung straf- und polizeirechtlicher Befugnisse gemessen werden, sondern auch an ihrem indirekten Einfluss auf breitere Segmente des Staatsapparates. Trotz alledem hat der Notstand 2015 und 2016 zu erheblichem Eingriff der staatlichen Behörde geführt. In den ersten drei Tagen nach den Anschlägen im November 2015 wurden schon mehr als 400 Durchsuchungen durchgeführt und als 100 Hausarreste erteilt. Ein Jahr nach den Pariser Massakern von November 2015 wurden insgesamt mehr als 4.600 Hausdurchsuchungen angeordnet und bis 570 Hausarreste verhängt. März 2017, also heutzutage, stehen noch 68 Personen unter Hausarrest, ungefähr 20 von ihnen ununterbrochen seit dem 20. November 2015. Terrorbekämpfungsrelevante Ergebnisse von diesen Maßnahmen können aber nicht bewertet werden. Zwar aufgrund des erheblichen Mangels an Daten von der Regierung und aufgrund des erheblichen Mangels an parlamentarischen Kontrollbefugnissen. Tatsache ist, dass die überwältigende Mehrheit der von dem damaligen Innenminister Cazeneuve im Zusammenhang mit den Durchsuchungen angekündigten 500 Festnahmen eigentlich zu üblicher Kriminalität gebunden sind und nicht zu Terrordelikten. Zwar behauptete der französische Innenminister immer wieder, dass seit 2015, ich zitiere, 7 Anschläge vereitelt worden seien. Ein Zusammenhang zwischen den verhinderten Attentaten und den notstandsbezogenen behördlichen Mitteln gab es dabei jedoch nicht. Was auch zu Zeiten der Sicherheitsaufstockung bemerkenswert ist, besteht darin, dass die Terroristen des 14. November eigentlich von Freunden denunziert wurden. Es half dabei kein Sicherheitspaket. Nicht weniger bemerkenswert ist die Entfesselung der Polizeibrutalität im Kampfe gegen den Terror. In einem Land, wo die Polizei eine erhebliche Handlungsfreiheit begünstigt, scheint Terrorbekämpfung bestimmte Eindämmungen gesprengt zu haben. Es ließ sich in der Durchsetzung der angeordneten Notstandsmaßnahmen erkennen, die Fälle von rassistischen Äußerungen, Demütigungen bzw. Übergriffen vermehrten sich so rasch, dass schon am 25. November 2015 Herr Cazeneuve, der damalige Innenminister, eine vierseitige Anweisung an alle Polizeikräfte zu senden, sich verpflichtet fühlte, die unter anderem daran erinnerte, dass, ich zitiere, der Notstand in keiner Weise den Rechtsstaat ablöst, Zitat Ende. Und dass Gewalt nur unter den beiden Grundsätzen der Erforderlichkeit und Angemessenheit angewandt werden darf. Erhebliche Zweifel an die Auswirkungen dieser Anweisung wurden von den sukzessiven parlamentarischen Berichten Februar und Dezember 2016 über den Notstand geäußert, die wiederum genauso machtlos erschien. Und der erste Verfasser, also der Verfasser des ersten parlamentarischen Berichtes, ist dann Justizminister geworden, Mai oder Juni, wenn ich mich daran richtig erinnere, Jean-Jacques Hervoas, von dem ich gerade sprach. Zudem wurde die Notstandsgesetzgebung von den Behörden wörtlich genommen. Da das Ziel des Gesetzes in der vagen Bedrohung der Sicherheit und öffentlicher Ordnung besteht, wussten die Behörden eine breite Nutzung der angebotenen Mittel machen. Durchsuchungen wurden zur allgemeinen Kriminalitätsbekämpfung genutzt, meistens Gesetze zu Betäubungsmitteln und Waffen, Hausarreste und Aufenthaltsverbote zur Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Schon Ende November wurden alle Pariser Kundgebungen bis zum 22. November, gleich dann zu der Weltklimakonferenz, also bis zum 12. Dezember, untersagt. Daraufhin wurden 27 Klimaaktivisten Hausarrest erteilt und Hausdurchsuchungen mit Beschlagnahme von Computerdaten bei weiteren Aktivisten durchgeführt. In Rennes, Westteil von Frankreich, wurden Herbst 2016 alle Demonstrationen gegen die Arbeitsrechtsreform, gegen Polizeigewalt und gegen den geplanten Nantes-Flughafen, so der dortige Präfekt, untersagt, und 50 Aktivisten wurden dort dauerhafte Platzverweisen erteilt. Weitere ähnliche Entscheidungen wurden auch in Paris anlässlich der massiven Proteste gegen die neue Gesetzgebung bezüglich des Arbeitsrechts, obwohl es dort zu merken muss, dass die Macht der Gewerkschaften sich gegen die von dem Präfet Police, Pariser Präfekt, angekündigten Demonstrationsverbote meistens durchsetzen konnte. Da, wo die Zivilgesellschaft ihre Stärke zeigen kann, konnten die Präfekte kaum von den Notstandseingriffsmöglichkeiten Gebrauch machen. Was auch nicht verboten werden konnte, sind die häufigen und jedoch illegalen Proteste, die von vermummten, bewaffneten, meistens mit Blaulicht laufenden Dienstautos Polizeibeamten unternommen worden. Kurz nach dem Oktober 2016 drei Polizisten durch Molotow-Cocktails in einer Banlieue-Stadt im Südteil des Pariser Großraums schwer verletzt wurden. Im Laufe der Terrorismusbekämpfung und insbesondere seit der Verkündung des Notstandes wuchs die Unberührbarkeit bzw. die Säulenheiligkeit der Polizeibeamten, die von der Politik mit lauter Schweigeminuten und Ehrung als Helden im Krieg ist der Ausdruck, der unaufhaltsam vom damaligen Innenminister, dann Premierminister Manuel Valls, gebraucht wurde, also als Helden im Krieg gegen Terror gepriesen, beziehungsweise mit lauter Personalaufstockung, Waffenausrüstung, Lohnzulagen behandelt werden. Als letztes Ergebnis der zum Teil mit Tätigkeiten gekennzeichneten Demonstration wurde Dezember 2016 ein Gesetzentwurf im Ministerrat eingebracht, der unter anderem die Bedingungen vom polizeilichen Schusswaffengebrauch aufweicht und das noch zu einer Zeit, die von häufigen Polizeiübergriffen gekennzeichnet ist. Zwar wird diese Gesetzgebung das Leben der üblichen Bürger bzw. der gesellschaftlich aktiven Gruppen kaum prägen. Die dauerhaften Konfrontationen zwischen der marginalisierten Jugend der Banlieue-Städte und der Polizeikräften aber schwer. Aus diesem Standpunkt soll auch daran erinnert werden, dass die letzten bekannten gewaltsamen Konfrontationen zwischen Polizeibeamten und jungen Männern der benachteiligten Stadtteile im Rahmen von routinemäßigen Interventionen von Polizei- oder Gendarmeriestreifen stattfanden. Der Tod von Adama Traoré in der Stadt Beaumont-sur-Oise, 40 Kilometer entfernt von Paris, oder die Vergewaltigung von Theo Luhaka, mit einem Polizeischlagstock auf offener Straße in Aulnay-sous-Bois, so ungefähr um 4 oder 5 Uhr nachmittags, 10 Kilometer entfernt von Paris, sind vom Notstand völlig unabhängig. Auch war der Tod im Oktober 2014 von dem jungen Umweltaktivist Rémi Fraisse durch eine Handgranate selbstverständlich auch vom Notstand weit entfernt. Interessant ist es dagegen zu merken, dass die Proteste gegen Polizeiübergriffe eine breite Aufmerksamkeit durch die Medien bekommen haben und teilweise Banlieue-Jugendliche zusammen mit gewöhnlicheren oder klassischen Gewerkschaftsaktivisten auf die Straßen miteinander gebracht haben. Polizeigewalt bleibt und wirkt immer mehr als Politisierungsfaktor in Frankreich. Hauptmerkmal des Notstands besteht sicherlich in der schleichenden Verpolizeilichung der französischen Politik. Das heißt, in der allmählichen Schwächung der Regierung und der Gewählten gegenüber der Polizeivertreter und der wachsenden Unfähigkeit, die gesellschaftlichen Probleme anders als Sicherheitsprobleme zu betrachten, indem die Herrschaft des Staates auf den Prüfstand gestellt wird. Im entscheidenden Sommer 1961 warten linke Polizeigewerkschaftler gegen die beängstigenden Nebeneffekte der wachsenden Polizeiautonomie der Pariser Polizei. Maurice Papon, der Polizeipräsident, ließ die radikalsten Polizeibeamten und Polizeieinheiten freie Hand für alle möglichen Gewalttaten gegen Algerier. Diese Warnungen von den linken Polizeigewerkschaftlern blieben jedoch wirkungslos, was im Pariser Raum das Leben von Dutzenden, wenn nicht Hunderten von algerischen Arbeitern kostete. Zumindest in den Großstädten bietet Frankreich heute das Gesicht eines Landes, dessen Alltag von Militär und Waffen geprägt ist. Sowohl Polizeikräfte als auch Soldaten gehen in den Zentren der Metropolen mit Maschinenpistolen und in den abgelegenen Banlieue-Städten mit Gummigeschossgewehren auf Streife. Die jahrzehntealten Vorschriften des Plan Vigipirate, die seit 1986 fast ununterbrochen die Präsenz von Soldaten im öffentlichen Raum gewährleistet, Ausflüge von Kindergruppen und Schulen einschränken und dafür sorgen, dass das Betreten öffentlicher Behörde nur nach Kontrollen durch das Sicherheitspersonal möglich ist, wurden im Januar 2015 erneut verschärft, indem zunächst 7.000, dann weitere 10.000 zusätzliche Soldaten zum Dienst in den französischen Städten an Bahnhöfen, Flughäfen, USW abkommandiert wurden. 2.500 weitere einsatzfähige Reservisten, das heißt bewaffnete, pensionierte Polizei- und Gendarmeriebeamte und freiwillige Helfer, teilweise mit Polizeibefugnisse, wurden laut dem Innenminister im Juli 2016 kurzgeschult und auf Streife geschickt. In den Schulen soll sich gemäß einer gemeinsamen Anweisung des Innenministers und der Bildungsministerin eine, ich zitiere, Kultur der Risikobewältigung und der Sicherheit einfalten. Ab September 2016 mussten dort unter der Aufsicht der Präfekten, der Polizeipräsidenten, auch Antiterrorübungen veranstaltet werden. Bei der Police Nationale und der Gendarmerie wurden angesichts der andauernden terroristischen Bedrohung etwa 5.000 neue Stellen geschaffen. Die RekrutInnen durchlaufen nun eine beschleunigte Ausbildung, 8,5 statt 12 Monate. Besorgniserregend ist aber nicht nur die bloße Zahl der bewaffneten Vertreterinnen des Staates auf öffentlichen Plätzen, sondern auch die wachsende Rolle der Polizei und überhaupt der Staatsgewalt in der Gesellschaft. Erste Zeichen dafür sind unter anderem die immer weniger in Frage gestellten Einsätze der verschiedenen Einsatzkommandos gegen Terroristen. Mohamed Merah, der jüdische Schüler in einer Schule in Toulouse, erschoss 2012, genau vor 5 Jahren, wurde 2012 in seiner Wohnung erschossen, ohne dass es dafür einen zwingenden Grund gegeben hätte. Ein noch fragwürdigerer, massiver Einsatz in Saint-Denis am 18. November 2015 erregte keine öffentliche Diskussion. Zwei Männer, die 4 Tage zuvor an den Anschlägen beteiligt waren und ihre Cousine schossen 11 Mal gegen Polizeieinsatzkommandos. Die Polizeikräfte feuerten dagegen 5000 Patronen ab. In der Terrorbekämpfung scheint die Unterscheidung zwischen Notwehr und Gewaltorgien verschwunden zu sein. Hinzu kommt der tagtägliche Gebrauch sogenannter nicht tödlichen Waffen wie Schockgranaten und Gummigeschosse. 2014 gab es diesen Todesfall, den ich schon erwähnt habe. Und in den letzten 2 Jahrzehnten verursachten diese Gummigeschossegewehre 20 Enukleationen, das heißt 20 Fälle, in denen ein Mann oder eine Frau eine von ihren Augen verlor. Von Deutschland aus betrachtet scheint die Situation gewissermaßen außer Kontrolle geraten zu sein. Der heutige Notstand in Frankreich ruft nicht nur nach einer genauen Beobachtung seiner unmittelbaren Effekte, Hausarreste, Durchsuchungen und so weiter, die nach den ersten Wochen ziemlich schnell abgingen, sondern auch und vielmehr nach einer genauen Auslegung seiner giftigen Effekte auf die Strukturen der Staatsgewalt und auf die Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.